Das ist Punkt 8, wie jeden vierten Freitag, los der Leseohr auf 97,5 MHz Radio Lora. Wir besprechen heute das Buch von Chinua Achebe Okonkwo oder Das Alte stürzt. Bleibt dran. Das Buch vom März heisst Okonkwo oder Das Alte stürzt. Das ist ein Roman, geschrieben vom nigerianischen Schriftsteller Chinua Achebe. Erstmals erschienen 1958 unter dem Originaltitel Things Fall Apart, 2 Jahre später schon ins Deutsche übersetzt, erschienen im Suhrkamp Verlag. Geschichte spielt im heutigen Nigeria, das bevölkerungsreichste und ein wirtschaftlich bedeutendes Land in Afrika. Wichtig für das Buch ist zu wissen, dass Nigeria mehr als 400 Volksgruppen hat, wobei mehr als die Hälfte von der Bevölkerung zu den 3 grossen Stämmen gehört. Einer von diesen Stämmen heisst Ibo. Die Bevölkerung von diesem Stamm lebt hauptsächlich im Südosten von Nigeria, im Niger-Delta, im Gebiet, wo der Schriftsteller Chinua Achebe herkommt und wo der Roman spielt. Das Buch lässt sich nicht ohne einen Rückgriff auf die Biografie von Achebe besprechen. 1930 im Osten von Nigeria geboren, als Angehöriger vom Ibo-Stamm und als Sohn von einem Lehrer in der örtlichen Mission. Schon mit 28 hat er Okonkwo oder Das alte stürzt geschrieben, von dem bis heute 10 Millionen Exemplare über den Ladentisch gegangen sind und in 50 Sprachen übersetzt worden ist. Heute lebt der Chinua Achebe in den USA. Dreh- und Angelpunkt vom romanischen Mann, Okonkwo heisst er, Angehöriger vom Ibo-Stamm. Er lebt in einer Gemeinschaft von 7 Dörfern im noch unberührten Niger-Delta vor der Kolonialisierung. Okonkwo ist weiterum als Mann mit außerordentlichen Leistungen bekannt. Er ist ein erfolgreicher Ringkämpfer, gross und breit gebaut, mit buschigen Augenbrauen und einer breiten Nase. Er gilt vom Charakter her als streng und unnachgiebig. Sein Jähzorn ist bekannt, seine Familie lebt in ständiger Angst vor seinen Gewalttätigkeiten. Er schreckt auch nicht zurück, auf eine von seinen Frauen zu schiessen. Er hasst Faulheit und kennt keine Müdigkeit. Sein Palmwein trinkt er aus den erbeuteten Menschenschädeln. Der Vater von Okonkwo ist vor 20 Jahren gestorben, als unbedeutender Trinker und Versager. Er hat als Erblast einen grossen Schuldenberg hinterlassen. Der Okonkwo haltet sich, vor allem auch wegen dem auf ihm lastenden Unfähigkeit von seinem Vater, für grosses Berufen. Er ist ein wohlhabender Bauer mit 2 Scheunen, 3 Frauen und 11 Kindern. Er hat sich unzählige Tapferkeitsmedaillen in Stammeskämpfen geholt und ist von den Alten vom Dorf schon in seinen jungen Jahren geehrt worden. Aufgrund von seinem Ansehen wird ihm deshalb ein Bub aus einem Nachbardorf als Opfergabe für den begangenen Mord überlassen. Das Dorf von Okonkwo gilt als gefürchtet, in erster Linie wegen seiner Kriegsführung. Im ersten Teil vom Buch wird das Dorfleben geschildert, die religiösen Brüche, die Riten, Kulthandlungen, die zum Teil grauenhafte Züge annehmen. Eine wichtige Rolle dabei spielt das Orakel Akbala, wo die Leute bei schlechter Ernte, bei Streit oder bei unsicherer Zukunft Hilfe holen. Der Okonkwo wird, trotz der Vergangenheit von seinem Vater, zum führenden Mann vom Dorf. Sein Stiefsohn, die Opfergabe vom Nachbardorf, gedeiht prächtig. Der Bub ist talentiert und von der Familie geliebt. Das Dorfleben ist geprägt von Fest, dazu gehört die Jammernte, Trinkkämpfe und üppige Verlobungsfeier. Jam, eine Art Herdöpfel, ist die Hauptmahlzeit der Bewohner. Religiöse Rituale haben bei den Dorfbewohnern einen hohen Stellenwert, auch wenn viele tragische Schicksale damit verbunden sind. Auch der Okonkwo wird Opfer vom religiösen Ritual, als er seinen Stiefsohn töten muss, wie es Orakel so hat wollen. Nach seinem Tod hat er 2 Tage nichts gegessen, er ist in die Krise gestürzt, hat viel getrunken und kein Auge zugetan. Doch das Pech reißt nicht ab. Als der Okonkwo an einem kollektiven Beerdigungsritual von einem Krieger unverschuldet einen Bub getötet hat, wird er als Strafe für 7 Jahre mitsamt der Familie in die Verbannung geschickt. Das Töten von einem Stammesmitglied gilt als höchstes Verbrechen bei den Ibos. Sein Hof wird nach dem Auszug, so wie es der Göttin will, einem Erdboden gleich gemacht. Der zweite Teil, ein Kapitel von der Verbannung von Okonkwo, beschreibt trotz der erfolgreichen Wiederaufbau von seiner Existenz den gesellschaftlichen Abstieg von Okonkwo. Er verliert die Triebfedern von seinem Leben, weil er nicht mehr Stammesführer werden kann. Er lebt das Leben ohne Kraft und Begeisterung. Mit dem Niedergang von Mokonko geht ein anderes Ereignis einher. Der Einzug vom Weissen Mann in die Dörfer vom Ibo-Stamm. Dorf wird erobert, das heisst, es werden Missionsstationen und Kirchen gebaut. Auch im Dorf von Mokonko wird die Kirche gebaut. Die ersten Bekehrten von den Einheimischen sind Stammesangehörige ohne Ansehen und Titel, zum Teil Ausgesetzte und Kranke. Die Dorfältesten lassen die Missionare gewähren, in der Meinung, dass sich der Glaube der Weissen nicht durchsetzen wird und das Drache der Götter kommen wird. Doch die Schar der bekehrten Christen nimmt zu, und auch als ein Sohn von Mokonko in den Killen entdeckt wird, ist er so sehr über den Verrat an Götter erzürnt, dass er ihn wie einen Aussätzigen aus der Familie stößt. Zurück aus der Verbannung merkt Mokonko, dass er die Chance verpasst hat, im Dorf bedeutend zu werden und Einfluss zu gewinnen. Doch sein Dorf ist nicht mehr das Dorf, das er vor 7 Jahren verlassen hat. Die christliche Kille hat Fuß gefasst und mittlerweile sind auch höher gestellte Bewohner beigetreten. Die Missionare haben eine Verwaltung mitsamt Gericht und Gefängnis eingerichtet. Es ist von jetzt an unter Strafe gestanden, was die Bewohner im Pflichtbewusstsein gegenüber den Göttern da haben, zum Beispiel das Töten von neugeborenen Zwillingen. Der Konkel sieht sich in seinem Stolz verletzt und fragt sich, was aus seinem Stamm geworden ist. Warum haben die Eindringlinge, die Weissen, nicht schon länger von Land und Boden können verjagt werden? Die Antwort ist, weil eben schon viele eigene Leute bekehrt worden sind und so hätten sie gegen die eigenen Brüder kämpfen. Ein weiterer Grund ist auch, dass der Weisse Mann nicht nur Religion, sondern auch Läden, Schulen und Krankenhäuser gebracht hat, was viele Bewohner von der Richtigkeit von der neuen Religion überzeugt hat. Okonkwo hadert mit dem Schicksal. Er trauert um den Stamm und Krieger und um den Stolz, den sie verloren haben. Kurz nach der Rückkehr aus seiner Verbannung ereignet sich ein schwerer Zusammenstoß zwischen dem Stamm und den Weissen. Anschliessend sind die 6 wichtigsten Männer im Dorf, darunter auch der Okonkwo, verhaftet und erst gegen ein Lösegeld wieder freigegeben worden. Eine darauf folgende Stammesversammlung nimmt dann eine weitere dramatische Wende, wo auch die Situation für den Okonkwo dann endgültig eskaliert. Okonkwo oder das Alte stürzt gilt als klassischer von der afrikanischen Weltliteratur. Der Chinua Achebe, ein Schriftsteller, der politisch aktiv war und jetzt in den USA lehrt, hat 2002 den Friedenspreis vom Deutschen Buchhandel für sein Werk bekommen. In der Begründung steht: Der Deutsche Buchhandel ehrt mit dem nigerianischen Schriftsteller Achebe eine der kräftigsten und zugleich subtilsten Stimmen Afrikas in der Literatur des 20. Jahrhunderts, einen unnachgiebigen Lehrer und Moralisten und vor allem einen großen Erzähler. Er gilt unangefochten als Begründer der authentischen englischsprachigen Romantradition Westafrikas. Sein Stil ist stark geprägt durch die orale Erzählkunst seines Volkes, der er damit ein Denkmal setzt. Achebes zentrales Thema ist Frieden in den Regionen herzustellen, die einem permanenten Kulturkonflikt ausgesetzt sind. Gut. Wir starten unsere Runde im Literaturclub auf Radio Lora. Ich möchte jetzt Eva wissen, wie sie das Buch bewertet hat.
Oh. Ja, ich habe mich schwer da mit dem Buch. Das hat schon angefangen mit dem Einband. Ich weiss, das hat ja nichts über den Inhalt, aber dort hat es schon so altertümlich angemutet. Wie so einen. Ja, so eine Pflichtlektüre aus dem Gymi. Und es ist mir dann auch ein bisschen wie eine Pflichtlektüre vorgekommen. Also es ist ein Buch, wo ich lange nicht warm geworden bin damit, wo ich gelesen habe, damit wir es jetzt besprechen können. Und wo ich mich immer wieder mal gefragt habe, ja und jetzt? Ich denke, die wirkliche Auseinandersetzung mit dem Buch, die wird erst jetzt dann stattfinden und eventuell, und ich bin auch froh, wenn ich dann noch die ein oder andere Erkenntnis aus dieser Diskussion mitnehme. So, der erste Eindruck ist diffus, nicht so positiv.
Simon? Ja, ich freue mich natürlich für Eva, das Buch ein bisschen näher zu bringen. Also für mich selber war es ein Abtauchen in eine exotische Welt, um da Gerüche entgegenzuschlagen von Jams, von Fufu und von Krokodilpfeffer. Und am Schluss von der Lektüre bin ich dann wieder aufgetaucht und es ist noch so eine, ja, so eine Wehmut zurückgeblieben und die Gerüche immer noch so ein bisschen an mir gehaftet. Es ist natürlich auch, gleichzeitig ist das Buch aber auch, hat für mich viele Siegel gehabt in diesem Buch, viele Sachen, die für mich nicht auf den ersten, auf die erste Lesen, zu entschlüsseln gewesen sind. Aber, eine anregende Lektüre und eine wunderbare Grundlage fürs Diskutieren und ich werde, glaube ich, heute eher im Prolager sein.
Für mich war es irgendwie so ein bisschen so gewesen, auf die einen Seite bin ich recht fasziniert gewesen, von einer neuen Kultur kennenzulernen. Auf die andere Seite ist das ganze Buch für mich so ein bisschen, ist für mich gewesen, wie so ein Märchen zu lesen. Also, das heisst, es ist für mich so weit von der Realität weg, dass ich mir das eigentlich gar nicht wirklich haben vorstellen konnte. Es ist sehr viel Märchen Charakter drin gehabt. Mir hat dann auch sehr so ein bisschen noch dann, also so gegen den Schluss vom Buch, wenn dort die Auseinandersetzung kommt, dann mit der Weissen, wird es dann durchaus spannend, aber dort hat mir etwas gefehlt, so ein bisschen die Auseinandersetzung mit wieso und wieso ist jetzt unsere Kultur schlechter und wieso, also ich habe sehr viele Wieso-Fragen am Schluss. Es ist eher ein Buch, das für mich so ein Bild zeigt und man überlässt sehr viel am Betrachter. Ich bin nicht unbedingt abgeholt worden.
Gut, es gibt ja die Ebene vom Roman, von der Erzählung, von der Literatur und dann gibt es die politisch. Ich möchte jetzt mal bei der Erzählung bleiben. Eva, wie würdest du denn so den Stil charakterisieren?
Der Robert hat es angedeutet wie ein Märchen. Es ist unfair erkennbar, dass es an die mündliche Sprache anlehnt. Es sind kurze, einfache Sätze. Dafür ist es eine sehr bildhafte Sprache. Es wird etwas erzählt. Das macht natürlich für uns eher geradlinig gewöhnte Menschen zum Teil ein bisschen umschweifend und ausschweifend. Und man denkt, ja gut, also jetzt nein, einfach, jetzt kommt wieder eine Geschichte. Also sie sind auch sehr, die geben noch mehr Farbe ins Ganze. Es ist auch gespickt von unendlich vielen kleinen Anekdoten oder so kleinen Erzählungen, wie sie die Kinder erzählt bekommen oder wie sich die alten Männer die Weisheiten weitergeben. Sehr blumig, sehr farbig.
Ja, also, das ist gut beschrieben. Was mir auch noch gedünkt hat, ist, wir erwarten, dass es eine Zuspitzung, oder? Dass es irgendwie auf einen Punkt geht, so eine Dramatisierung, ein Fokus, und das findet nicht statt, oder? Und das ist ein bisschen überraschend, oder? Sondern es wird einfach so, das Leben von diesem Dorf und von diesem Okwonko wird so ausgelegt, oder? Und ist es so geruhsam, kommt man da viel mit von dieser Kultur, und plötzlich bricht nachher der weisse Mann rein und ist dort der Untergang, oder? Das ist, und dort vermutlich, ist es mehr also ich habe nachher mehr einfach dass man die Kultur nicht überkommt und auch das emotional nicht überkommt, dass es nachher einen Case hat, wo die, das Ende ist gesehen, oder wo die, zerstört ist worden, und teilweise zerstört ist worden.
Robert, möchte denn der Schriftsteller durch die Erzählkunst und durch den Ausdruck etwas bei den Leuten bewirken? Oder auf der anderen Seite, hat sie etwas bei mir bewirkt, jetzt ganz bezogen auf den Stil?
Ich denke, also der Schriftsteller schreibt natürlich ganz klar in seinem kulturellen Kontext. Und das ist halt ein Volk, wo von Erzählungen lebt. Also ich meine, das muss man sich ganz klar sehen, dass die Leute in dieser Zeit, also vor 50 Jahren, hat noch keinen Fernseher gehabt, noch keine Bücher gelesen, sehr viel Analphabet. Das Volk lebt von Erzählungen. Und so ist es aber auch geschrieben. Sehr viel mündlich. Und ich denke, sich das schafft er schon weiterzugeben. Also so, und ich denke, das möchte er auch weitergeben. Er möchte seine Sichtweise auf sein Land irgendwie weitergeben, auf gar nicht so eine schlechte Art und Weise. Für uns ist teilweise fast zu banal. Also das ist halt ein bisschen das Problem, das herrscht. Es ist immer noch der Kulturkonflikt, der herrscht zwischen uns, wo wir irgendwie uns durch schon relativ schwierige Schinken müssen durchlesen und irgendwie kommt so etwas Einfaches.
Ich denke, die Sprache verdeutlicht auch, wie fremd uns die afrikanische Kultur ist. Also ich rede von mir. Für mich war es einer der ersten Kontakte mit afrikanischem Alltagsleben vor 200 Jahren oder so, also wie das war, das habe ich mir ehrlich gesagt, also ja, ich gestehe meine Naivität, dass ich mir das gar nicht überlegt habe. Aber es gibt einen Kulturschock beim Lesen, finde ich. Auch bedingt ein Stückchen durch die Sprache.
Aber die Konstruktion erscheint ein einfach und ein bisschen simpel, oder? Aber das Leben selber ist nachher von dem Stamm und auch, dass man nachher versteht. Also, da ist natürlich zum Teil im Schwimmen noch ein bisschen, oder? Es ist dermaßen differenziert und klar geregelt. Und da kommt man sehr viel mit über, oder? Und es ist also gar nicht einfach so eine simple Lektüre und ein simples Volk und eine simple Kultur, oder? Es hat jetzt ein bisschen so getönt, oder?
Nein, nicht Kultur simpel, sondern rein vom Stil her. Also wir sind jetzt noch so ein bisschen beim Stil gewesen, vom Buch, wie es ist. Und rein von dort her habe ich schon gefunden, es ist auf einer Erzählebene. So wie man so kann man ein Kind erzählen. Es hat schon noch auch an einer anderen Ebene drin, wo man so ein bisschen erfährt, wie so die Machtstruktur in so einem Stamm und wie das Ganze funktioniert. Und dort hat es sehr spannende Momente drin, dort hat es auch ganz Momente drin, wo ich gefunden habe, nein, also wie kann man nur, oder? Ganz viele Momente habe ich erlebt, wo ich gefunden habe, habe ich die Leute so ein bisschen schütteln und finde, wie können die nur, oder? Und da ist natürlich ganz klar mein moralisches Verständnis halt extrem durchgedrungen. Ja, also.
Eva, sind wir dann ein bisschen abgeprüht gegenüber dieser Art von Literatur? Also, wo es auch. Es ist ja ähnlich, wie wenn irgendwie Großmutter eine Geschichte erzählt, oder? Es hat nicht sehr viel Struktur drin, es ist nicht kompliziert, es macht keine Rückbezug. Sind wir dann zu abgeprüht? Verlangen wir wie zu viel von einem Buch, oder? Ist das nicht auch die Stärke vom Buch, dass sich das eben wieder das auf die einfache Erzählkunst zurückwerfen kann?
Ich denke, es ist wie beides. Einerseits ist es eine Überforderung, weil, gerade weil die Thematik relativ fremd ist, hat man gerne ein bisschen mehr Hintergründe und die werden dann nicht geliefert. Also einmal nicht in erklärender Art und Weise. Die muss man so durchs Lesen verstehen, kommt man also ein bisschen eine Ahnung über die eben, wie Simon sagt, das extrem komplexe Zusammenleben, wie das geregelt ist. Und auf der anderen Seite erstaunt es dann auch wieder. Also ja, die märchenhafte Sprache ist uns fremd, ja. Das ist nicht das, was wir sonst lesen.
Also wir empfinden es eigentlich als ein bisschen langweilig, oder? Als unspektakulär, als...
Also, es ist immer die Frage, dass das Buch in ihm selber auslöst, oder? Und das macht auch eigentlich auch Qualität aus. Und das Buch hat sehr viel in mir ausgelöst, eben. Und es ist genau zum Beispiel die Auseinandersetzung, also, der Vergleich mit unserer Kultur, wenn das Kind das Moralische, die Moral bei sich regt, ist das überhaupt legitim und wie ist das zu werten? Und es ist ja nicht, zum Glück ist ja nicht irgendwie der Erzähler im Hintergrund, der alles kommentiert. Sondern es ist einfach auch halt eine subjektive Sicht oder gewisse Sachen, die geschildert werden. Und das macht dann auch noch spannend, oder? Und die Themen, die drinnen vorkommen, ja, also ich finde, es gibt sehr viel her, oder? Und dann, wenn man so ein bisschen gewisse Sachen will verstehen, oder zum Beispiel der afrikanische Humor, oder der Reichtum von der Geschichte, oder, also es gibt dort schon sehr viel her. Was nicht so viel hergibt, sind die Personen. Die sind relativ eindimensional und es fließt so, oder? Und es ist wie das Verweilen und ist dann auf einen Konflikt zugespitzt und das hat es nicht.
Ich denke, man verwünscht sich so ein bisschen durch die einfache Sprache. Sofort in die Vorurteilkiste greift und findet, ja, das ist auch ein einfaches Volk, oder? Das ist ja schon ein bisschen banal, was die, also, man muss wirklich so ein bisschen gegen das Gefühl, das überhebliche, weisse Gefühl ankämpfen, in einer aufgeklärten Zeit lebend. Ja, also, so wie die das jetzt da erzählen, ja, ist ja schon gerade ein bisschen einfach. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen mein Kampf gewesen mit dem Buch. Also, ich finde, ja, also, jetzt muss ich da noch so eine grosse Eigenleistung bieten, damit ich das Buch überhaupt ernst nehme.
Aber also, das wird auch ein Streitpunkt nachher werden, oder? Weil ich glaube jetzt, die Leute, die dort hergekommen sind, die Weissen, die sind viel, viel unzivilisierter gewesen, oder? Barbarische Seeleute, irgendwelche Missionare mit sehr eingeschränktem Hintergrund. Wenn man zum Beispiel schaut, schon nochmal tiefer, dort ist ja das Wort total wichtig gewesen. Dreht, man verpackt, wahnsinnige Ritual, oder? Und, jemand ist gemessen worden am, wie gut sie können reden und auch wie stark der Körper war. Also ich habe das Gefühl gehabt, die Barbaren kommen von aussen und das ist eine hochzivilisierte Kultur, wo moralisch für mich jetzt im Grossen und Ganzen verhält und der weisen Kultur überlegen ist, aber nicht von den Waffen her. Also mir ist es umgekehrt gegangen.
Also hast du wirklich das Gefühl gehabt, das habe ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass von dieser Überlegenheit, also wo die Weiss, das, ich denke, das ist wirklich der starke Moment von dem Buch, wenn die Weiss kommen, wenn auf einmal kommt jetzt da eine fremde Macht, also sie kommt so ein bisschen schleichend, oder? Kommen die Weissen und sie wollen nicht gerade kämpfen, sie wollen einfach dort sein und ihre Kirchen aufmachen und so ein bisschen schleichend kommt das, oder? Und das, aber was es eigentlich bedeutet, im Endeffekt, ist ja, dass es eine riesige Umwälzung und eine riesige Umwälzung von allen Machtgefühlen gibt in dem Land. Das ist ja eigentlich die Konsequenz davon. Und das ist ja der spannende Moment. Also, es fängt ja am Anfang an, dass man sieht, okay, man hat eine Kultur, die ist aufgebaut auf sehr viel auf Riten, auf sehr viel, so Ahnenkult gibt es oftmals. Und die ist, die hat auch so ein festes Machtgefühl. Und jetzt kommt da eine neue, die kommen die Weiss und berührt das durcheinander. Und was passiert jetzt?
Also, genau, und eben die Weiss. Oder sie können nicht einfach, also sie ist halt erst das Dorf vernichtet, aber nicht die Missionare. Es ist so ein leises Unterwandern. Aber schlussendlich ist es ein totaler Zusammenstoss, ein Clash von einer völlig anderen Kultur, wo nachher man die Erosion so mitbekommt. Oder wo plötzlich man merkt, der Wald der Dämonen, da kann man ein Haus drin bauen und man stirbt nicht. Und dass plötzlich die, die am Rand von der Gesellschaft sind, von der IBO-Gesellschaft, eben zu den Christen laufen. Und das, wie das dann aus dem Leim kommt, das hat mich sehr faszinierend gedacht. Und eben mal ein bisschen still und nicht einfach, es wird jetzt ein Massaker und dann kommen Zeugen und dann ist das Volk ausgerottet. Oder?
Und das ist spannend. Wieso rüttelt denn niemand an seiner eigenen Kultur? Das ist doch eigentlich immer klar, weil jeder hat irgendwo seinen Platz in der Gesellschaft und jedes Mal, wenn man an irgendwie so Gefühle anfängt zu rütteln, dann schüttelt es und dann geht die von oben wieder ab und umgekehrt. Also, und das ist ja zum Beispiel ein spannender Moment, wo die Weiss kommen, dass so die Ersten sind so ein bisschen die Ausgestoßenen, oder? Die gehen dann einmal zu den Kirchen und wie es dort werden alle akzeptiert. Also es gibt genau den Umsturz. Und das finde ich einen ganz spannenden Moment.
Und die IBO-Kultur, das ist ja zum Teil, hat ja schon noch Errungenschaften gehabt, wenn ich mal so noch besonders sind, oder die Menschheitsgeschichte, oder? Es hat keinen König gehabt. Das heisst, es war eine egalitäre Gesellschaft gewesen. Also es hat auch dort Randfiguren gegeben, oder? Und man hat sich den Raum müssen erschaffen, mit Stärke, mit sozialer Grosszügigkeit und. Und das ist schon noch spannend, oder? Das ist eine ganz interessante Kultur. Und auch zum Beispiel, wie das Ganze zusammengehalten wird, hat man sehr gut mit der Leim. Wie sie zum Beispiel, das ist ja von jeder Kultur die Frage, wie zum Beispiel, wie man Sicherheit und Frieden herstellen, oder? Was die für Mechanismen hatten, dass ein Krieg eben in einem Blutbad geendet hat. Das hat mich schon noch fasziniert.
Also vielleicht erzählst du es mal noch. Also genau, es ist dann doch darum gegangen, eine Frau ist irgendwo im Nachbardorf.
Also eine Sache ist sicher die Heiratpolitik. Man hat die Dörfer, untereinander hat man sich so verheiratet und Familienband, das ist so Grundeinheit, Atom. Und man hat sich quasi Krieg können leisten, weil jemand von Familienanträgen ist tabu gewesen. Wenn mal etwas passiert ist, ist ganz klar gewesen, das muss bestraft werden und es muss zum Beispiel eben, es muss eine Sühne geben, oder? Für einen Mord, wir verlangen, dass ein Mädchen und ein Bub. Es hat früher viel, hat so die Fäden gegeben, oder? Was dann am Schluss sind ganze Dörfer ausradiert worden, oder?
Genau, du ermordest jemanden, ermordest auch jemanden und so fort und schaukelt sich auf.
Und ganz um Tabus und ganz klare Regeln und die sind so verinnerlicht gewesen und es sind so unmöglich gewesen, gewisse Sachen zu machen, oder?
Genau, und als selber, als Europäer, wenn man das liest, dann kommt einem ein bisschen Schaudern, oder? Also da werden Opfer gegeben, da werden Zwillinge ausgesetzt, es ist brutal, oder? Das ist eigentlich auch die Götter, oder? Man ist bei denen gläubig. Jetzt, meine Frage, ist denn das so, dass wir im Buch das Gefühl haben, wenn die Weißen kommen, tut sich die Situation von diesen IBO-Stämmen verbessern? Oder hat man eher das Gefühl, jetzt wird es nochmal schlechter? Oder sagen wir so, es ist ja die ersten 120, 130 Seiten ist man ja vor allem mit den Ibo-Stämmen im Buch, also von den Weissen wird überhaupt nichts gesagt und dann plötzlich kommen die, also von einem Tag auf den anderen. Wo sind die denn? Haben die denn das als extrem störend empfunden oder emotional? Also mir ist das so ein bisschen so gegangen. Ich habe gedacht, hoffentlich tun sich die Schwarzen dann erreichen.
Ja gut, wir kennen ja Geschichte, dass man weiss, dass es nicht so gekommen ist. Also dass die Weissen sich auf welchem Kontinent auch immer schlussendlich breit gemacht haben. Aber es hat ehrlich gesagt auch in diesen Ibo-Ritual Sachen gegeben, die ich finde, die sind mindestens so schlimm, wie bei uns im Mittelalter Hexen verbrannt worden sind, aus lauter Gottesfürchtigkeit. Also ich denke, da stehen wir dann eigentlich, also stehen wir den afrikanischen Ritual nicht nach. Es ist einfach eine andere Zeit. Und das ist der entscheidende Punkt. Dass der Moment, wo Weisse auf Afrika sind und so missioniert haben, wie es jetzt in dem Buch geschildert wird, das ist einfach eine Zeit, wo bei uns das nicht mehr aktuell war, in dem Mass. Wo bei uns eine Aufklärung stattgefunden hat, und zwar schon mehrere Jahrhunderte. Also, ich denke, das ist so der Moment.
Ja, so lange sind wir jetzt auch noch nicht aufgeklärt. Also, wir müssen immer so ein bisschen schauen, dass wir nicht das Gefühl haben, wir sind so weit weg davon. Also, natürlich.
Also in diesem Grossen und Ganzen habe ich das als recht humane, als recht solidarische Gesellschaft angeschaut. Hat mich gedacht, obwohl es gewisse Sachen, wo man als brutal, aus heutigen Sicht als brutal empfindet, aber eher als friedliebende, eher als solidarische Gemeinschaft. Ja. Und was mir natürlich, jetzt also wieder schnell zu deiner Frage zurückzukommen, hast du gefragt, ist es ein Drama, ich habe das Drama empfunden, oder? Weil es ist eine jahrtausendelange Geschichte, man vermutet ja, dass die sogar von Ägypten kommen und sogar, wo man von der Sprache her noch weiss, ein Pharao hat einen Namen gehabt, wo der Sprache vorkommt, und es ist eine Kultur, wo viel verloren gegangen ist, oder? Viel von Tradition, von Sprache, von Sachen, oder? Und es gibt ja zum Beispiel die Geschichten von denen, der Ahnenkult, von dem Raub, von diesen Kunstgegenständen, oder? Und das ist wie mit, vielen Stämmen sind nachher an dem zerbrochen, weil wirklich einfach wie Zähl von dem Stamm genommen worden ist, oder? Weil an diesen Gegenständen so viel gehangen ist, oder? Und das ist ja der Leim auch von einer Gesellschaft und wo es nachher nicht das Gefühl zerbricht und das finde ich das Drama und das, was nachher kommt, die Entwurzelung, denke ich, das ist für viele Menschen also schlimm.
Gut, der politische Mittelpunkt vom Buch ist ja der Clash von der Kulturen. Zuerst ein Song von Hugh Masekela, ist ein südafrikanischer Jazzmusiker. Der Literaturclub jeden vierten Freitag im Monat, Lesejahr. Das Buch von Chinua Achebe, Okonkwo oder Das Alte stürzt. Wir haben es ja vorher noch vom System gehabt, wo ja, wie Simon so schön gesagt hat, organisch gewachsen ist, wo auch gut funktioniert. Die Ibo-Stämme. Jetzt haben wir den Einfall von den Weissen, von den Missionaren. Kirchen werden gebaut, es wird eine Verwaltung wird angestellt, es gibt ein Gericht, es gibt einen Gerichtspräsidenten, es gibt Gerichtsdiener. Das Resultat ist, dass das Gefüge auseinanderbricht von diesen Dörfern und was es bringt letztendlich ist Instabilität und Chaos. Ist der Stolz der Afrikaner verloren gegangen, Simon?
Stolz der Afrikaner? Das ist wieder eine Frage, wie der riesen Schlagwörter. Der Afrikaner, der Stolz. Also ich muss die Frage fast zurück. Also kannst du noch etwas präzisieren? Mensch.
Also das ist ja das, was sich der Okonkwo ganz am Schluss gesagt hat, dass der Stolz verloren gegangen sind und dass sich die Leute nicht dagegen aufgelehnt haben, ja, im grossen Stil. Wieso haben sie das nicht gemacht?
Aber natürlich ist es generell, ein geschundenes Land, ein geschundener Kontinent, ein Kontinent mit Narben, ein Kontinent, der ist beraubt, der ist belogen, der ist bestohlen worden und, wo aber auch innerhalb ja wahnsinnig differenziert ist und viele Staaten und man einfach nicht über die gleiche Leiste kann schlagen, oder? Und jetzt auf das Buch, natürlich für die Leute, die dann gelebt haben und der Einfall von den Weissen, ist sicher viel kaputt gegangen. Wobei, ich weiss nicht genau, wie es heute ist, oder? Das wissen wir alle nicht. Der Einfallstamm ist ja jetzt immer noch politisch einflussreich. Und wie fest ist das ein Zusammenleben oder so ein Synthesestand gekommen ist, das weiss ich nicht. Jetzt kommt, ja, wie es heute ist.
Ich möchte jetzt noch so verschiedene Sachen dazu sagen. Ich habe ganz viel in meinem Kopf. Ich hoffe, ich schaffe es, das alles irgendwie zusammenzubringen. Gut, vielleicht ganz am Anfang, was du gesagt hast, Alain. Apropos der Kulturumbruch, wenn die Weißen kommen, ist es besser gewesen, schlechter geworden. Ich denke, jede Kultur, wo ein Stück weit so eine Kontinuität hat, hat auch immer eine gewisse Stabilität. Das tut sich so ein bisschen, wenn es keine grosse Durchmischung gibt mit anderen Kulturen, wird jede Kultur irgendwann mal stabil werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen im System, theoretisch könnte man das vielleicht so ein bisschen definieren. Dann so das Zweite, okay, jetzt kommen die Weißen und jetzt wird es geschüttelt. Also jetzt, und dann ist ganz klar, und die Frage ist, wieso haben sich die Schwarzen nicht gewehrt? Oder wieso haben sich so wenig gewehrt? Und ich muss mir dann fragen, ja, wer hat denn davon profitiert? Und es sind relativ viele, die dann irgendwie profitiert haben davon, dass die Weißen gekommen sind, mit einerseits mit der ganzen Medikamentgeschichte. Sehr viele Arme haben sicher auch profitiert, weil sie dann irgendwie auch schnell zur Macht gekommen sind. Also, ich denke auch, dass ein Obi-Stamm halt auch eine relativ hierarchische Geschichte war. Es hat relativ wenig gegeben, wo regiert haben, wo ihre Titel geholt haben. Und es hat grosse, breite Masse gegeben, also angefangen mit den Frauensklaven, wo immer, wo halt keine Macht gehabt haben, keine Möglichkeit gehabt haben. Und darum ist natürlich ganz klar, wieso da nicht ein grosser Widerstand erwartet ist.
Und wenn man noch nicht rauszoomt, okay.
Es sind übrigens auch dieselben Sklaven und jüngere Söhne, wo man in die Schule geschickt hat, zuerst, wie man dann misstraut hat. Also das sind eigentlich die gewesen, die als Erste lesen und schreiben gelernt haben und die dann sofort haben können eine Karriere machen in dieser weissen Organisation.
Und spannend ist ja, dass die Höhen, also die eigentlich regiert haben, auch überheblich gewesen sind und auch gefunden, jetzt kommen die Weißen und wollen uns in eine neue Religion bringen. Aber die haben das nicht als Gefahr gesehen.
Also das ist ein bisschen falsch. Es ist jetzt an dem Ort so passiert.
Ja, ja.
Und sagen wir, in dem Zeit vom Imperialismus, oder, ist natürlich jetzt verschiedene Systeme gegeben und die meisten sind sehr brutal gewesen und hat x Genozid gegeben in ganz Afrika.
Ja, ja.
Und wenn man noch ein bisschen rauszoomt oder ein bisschen die zeitliche Perspektive sieht, sieht man natürlich schon, dass in vielen Ländern einfach Sachen sind zerschlagen worden und nach dem Kolonialismus, dass man einfach ganz eine schwierige über Jahrzehnte lang einfach dass die Gesellschaft im Ungleichgewicht ist und die Gesellschaft einfach zum Teil hat man das Gefühl, von uns im freien Fall ist, oder? Also lieber zurück zu dem, oder? Also, aber gut, das ist ja auch nicht gut möglich, aber schlussendlich ist natürlich etwas zerschlagen worden und dann ist ja ganz klar, also jetzt zum Teil die englische Kolonie zum Teil auch gut funktioniert, oder? Das ist, die Engländer natürlich haben sich da durchgesetzt, sie sind sehr brutal gewesen, weil es Widerstand gab, aber die haben funktioniert und es ist auch etwas gekommen, aber wo die natürlich gegangen sind, ist natürlich einfach ist das Vakuum, mit dem sie heute noch kämpfen. Und mit diesen Sachen auch, mit diesen Konflikten, die das ja angelegt wurde in der Kolonialzeit, oder?
Ganz bestimmt. Das denke ich auch, dass die Entwurzelung einen ganzen Kontinent geprägt hat. Auf, dass man halt wirklich nichts hat, also nichts hat, wo man sich daran heben kann, wo man kann irgendeinen Hintergrund, wo man daraus schöpfen kann. Irgendwie, die Religion ist einem weggenommen worden, wo man irgendwie mal klar hat, oder die Götter, man hat dann an die neuen Götter geglaubt. Das ist auch also das Problem. Ich denke, was auch so ein bisschen das Problem ist, ist auch die masslose Überforderung von diesen Ländern. Das heisst, man hat eine Kultur und man hat eine Kultur, die irgendwie drei Schritte weiter ist. Rein von sagen wir, technischen Entwicklungen oder so. Und man muss, ich denke, es ist einfach nie Zeit gelassen worden, damit irgendwie die Entwicklung stattfindet.
Ja, es hat das Recht des Stärkeren. Der Stärkeren bestimmt und der nimmt sich, was er will, oder? Und wer sich dem in den Weg gestellt wird, dem unzivilisiert halt, dem weggeräumt. Was, es hat natürlich vorhin noch eine Friedensfrage, haben wir den Pause kurz noch angesprochen. Und wir merken, am Anfang ist irgendwie noch, wäre eben so ein Nebeneinander, ein gutes Nebeneinander möglich, oder? Es ist so ein Pfarrer, der probiert einfach so, die Vorzüge von seiner Kirche von der Kultur zeigen und die, die kommen wollen, die sollen kommen und geht aber auch sehr auf die Ibo-Kultur ein und es ist so ein gegenseitiger Respekt da, oder?
Gibt es denn dort so Mischformen, so christlich kultische Mischungen? Also dass in Familien die Frau zwar am Sonntag in die Kirche geht, in die anglikanisch, aber dass der Mann die dann trotzdem ein Ritual durchführt, ein Stammesritual, wo eigentlich im Gegensatz zu dem christlichen Glauben steht und dass wir das mit Augenzwinkern toleriert.
Mhm. Also es gibt Spannungen, es ist eine andere Welt, aber irgendwie der Friede ist gewahrt, weil gegenseitig irgendwo im Kern der Respekt da ist und sagen.
Gut, also ganz gewahrt ist er auch nicht. Ich denke jetzt gerade der Okonkwo, die Hauptfigur von dieser Erzählung, in dem Brot ist ja Teufel fest. Ich kann ja das vom ersten Moment an quasi nicht fassen, dass sein Wertesystem am Auseinanderbrechen ist, dass da jetzt interveniert wird in seine Weltvorstellung. Er ist ja sehr ein zielgerichteter, sehr ein wahnsinnig ehrgeiziger Mann. Und jetzt wird ihm da seine Grundlage wird ihm da sabotiert. Die Grundlage ist ja, dass alle als Gleiche glauben und dass man sich an die ganz vielen Gesetze halten. Und jetzt werden die einfach so ins Rütteln gebracht.
Und ich meine, und Religion ist in dem Zusammenhang ganz stark politisch. Religion bestimmt in dem Zusammenhang, wer jetzt regiert und wer nicht. Also ich meine, irgendwie da die Priesterin oder so, ich meine, die hat ja eine Riesenmacht. Die kann ein bisschen bestimmen, wer jetzt gerade umgebracht werden soll. Also ich meine, das muss man sich mal auch ein bisschen überlegen. Also, und das ist nur durch religiöse Gesetze, ist das irgendwie, Rite ist das einfach gegeben.
Klar, und denen wird der Teppich unter den Füßen weggezogen und das sind dann die grössten Gegner, oder?
Ja, natürlich.
Die natürlich, denen gibt es das ganze System, die haben natürlich auch Macht in den Händen und tun das auch für sich ausnutzen.
Ja, und es passieren furchtbare Szenen, also die verkleideten Männer, die so für die Götter stehen, da wird der eine demaskiert vor dem Publikum. Das ist ja etwas, also das heisst, da tut jemand aus dem Stamm reißt dann die Maske ab, dieser Figur. Und das ist undenkbar. Das ist, für so einen Fall gibt es gar keine Strafe, weil das gar nie, das hat man gar nie in Betracht gezogen, dass irgendjemand so ein Resultat könnte
aber gehen. Aber jetzt gerade mit dieser Maske, sie können mir weiterhelfen.
Warte mal schnell. Und zwar, ich finde es ein wichtiger Punkt, weil das ist genau das, was er sagt, das ist das Schlimmste, oder? Sie hat mal zitiert, das Schlimmste, was dem Volk ist angetan worden, oder? Echt, die Würde ist zerstört worden, oder? Und es ist irgendwie, am Schluss haben wir das Gefühl, es ist irgendwann mehr, der Halswirbel gebrochen, oder?
Eben. Also, mit den Ahnengeschichten geht das ja so, dass sich gewisse Männer dann legen sich eine Maske an und sind dann schlüpfen quasi die Rolle der Ahnen rein. Und alle glauben, also alle Leute glauben das wirklich, dass sind jetzt die Auferstandenen. Und die wirken dann zum Beispiel als Gericht, wo dann über gewisse Probleme entscheidet. Was ich nicht begriffen habe, zum Beispiel der Okonkwo, unsere Hauptfigur, die schlüpft dann auch in so eine Maske rein. Und wie funktioniert das? Wie kann man so eine Doppelrolle führen? Also ich kann mir das halt sehr schlecht vorstellen. Wie kann ich etwas glauben, wo ich genau weiss, dass es eigentlich ein Theaterspiel ist?
Es ist ja nicht, es ist ja eingebettet in eine Geschichte, in eine ganze Kultur, in ein Leben, in etwas, was das tagtägliche Sekunden spürst, oder? Und es ist gewisse Gedanken gar nicht, es ist für die ganz natürlich, dass die Götter in die Menschen reinfahren und dass nachher der Mensch jemand anders ist, oder? Also, das wird gar nicht hinterfragt.
Also, eben, das fehlt mir ein Stück weit. Du hast das Gegenbeispiel, der Paulus, haben wir noch schön diskutiert, über, mit den Griechen. Der Vergleich mit den Griechen hast du gebracht. Also, dass die halt auch sehr brutal ist, dass das auch teilweise archaische Gesellschaft war. Aber ich denke nicht, dass das im alten Griechenland möglich gewesen wäre. Weil, ein Stück weit, die Leute schon, mehr sich selber hinterfragt haben. Irgendeine, die Erkenntnisgeschichte, irgendwie schon viel, anders.
Ich finde jetzt also ein bisschen den Haaren hier beizogen. Nur weil jetzt Griechen, weil bei den Griechen die Götter nicht als verkleidete Leute auftreten sind. Also ich meine, die haben ja Götterstories gehabt.
Nein, aber
sicher, die haben ja alles mit irgendwelchen Göttergeschichten erklärt. Also ich denke, dort ist ja, die sind sehr menschlich gewesen. Die griechischen Götter sind ja fast noch menschlicher gewesen als da in dem Ibo-Stamm.
Also ich denke, da tut sich der Ibo-Stamm auch nicht von anderen Religionen unterscheiden. Ich meine, es sind Naturreligionen, die spielen mit Symbol, aber auch der christliche Glaube spielt mit Symbol. Also Zeitlinien zum Beispiel gibt es eine schwarze Maria, die besteht aus Gips, oder? Ist eine Gips-Maria, aber die wird angebetet, kommen die Leute von der ganzen Welt und bieten so ein Häufchen Gips an. Also weißt, wie kannst du denn ein Häufchen Gips anbeten? Also das kannst du ja die gleiche Frage stellen. Das ist ja,
du hast schon recht.
Und die Ahnengeister, das sind einfach die Masse, ist einfach vergleichbar mit dem Samichlaus oder so, einfach Symbol, oder? Und die Masse kennt Symbol und das ist auch der Job gewesen, wo der Dorffeld ist, das Ritual dann zu machen, oder?
Du hättest nicht hin zum Kunst in so eine Maske geschlossen,
genau,
oder irgendjemand hat sich die mal aus
dem
angelegt.
Genau, so. Und hat dann ja auch selber einer von denen Bewohnern, hat dann die Maske einem abgerissen, oder? Und das ist vielleicht das Gleiche, wenn man würde jetzt zeigen, in der barocken Kirche die Maria vom Sockel nehmen. Also dann würden wahrscheinlich die Leute genau gleich reagieren, oder? Es wäre genau so ein Eingriff in die religiöse, was auch immer, oder? Und ich denke, das unterscheidet es nicht grundsätzlich von anderen Religionen. Ich denke, das kann man so aufs gleiche Level setzen.
Ja, ich denke, also abgesehen davon hat das Christentum eine lange Tradition, wo sämtliche Gerichte von Geistlichen abgehalten worden sind, also wo der Klerus über Rechtsprechung geübt hat. Also ich denke, wir sind da wirklich vorneweg mit unserer Geschichte.
Nein, ich sage ja nicht, dass unsere Religion irgendwo besser war. Also eben vor nicht allzu langer Zeit.
Ja, gell, und also Jesus, wo einfach, denke ich, scheiden sich Geister auch, wie göttlich das der ist oder wie fest menschlich. Und ich denke, so Zerherrlichung, das ist etwas sehr tief menschlich, dass eine Religion ist ja immer von Menschen erfunden. Folglich muss sie in unserem Verstand funktionieren. Und sie erklärt dann einfach, denke ich, sie klärt das soziale Zusammenleben. Das ist die Aufgabe von jeder Religion und das macht sie in welcher Form und, auch immer.
Also vielleicht ist es der falsche Blick ethnologisch und so auf ein Verständnis für eine Kultur, oder? Dass man sehr schnell so mit moralisch kommt und es ist jetzt gut und böse, sondern einfach mal das betrachtet, mal so ein bisschen probiert zu verstehen und mit dem Beschäftigen mit dem. Vielleicht ist das der Zahlungen vom Buch, oder? Hat man irgendwie eine Annäherung stattgefunden, oder? Und gewisse Fragen kommen gar nicht mehr, und gewisse Vorteile kommen gar nicht mehr so auf, oder? Jetzt ist die gar nicht so hilfreich. Klar ist, es ist auch menschlich, dass man sie übergeht. Oder, mir ist ja seine eigene Kultur schon gerade hingefragt, oder? Also, es ist ja so ein Wechselspiel. Aber gleich, dass man sich ab und zu so einfach mal so ein bisschen, mal echt das mal probiert zu erfassen und mal zu betrachten.
Genau. Das ist jetzt eine gute Überleitung zum letzten Thema. Ganz kurz. Politisch ist ja der Acebe auch immer einer von denen gewesen, wo sich bei der Frieden eingesetzt hat, er hat einen Kulturkonflikt lösen. Jetzt hat er das Buch geschrieben. Jetzt ist meine Frage, kann er mit dem Buch Kulturkonflikt lösen oder ist es für ihn möglich, mit dem Buch Frieden zu schaffen?
Robert,
Eva.
Ja,
oder was, andere Frage, was könnte das Buch dazu beitragen, zu mehr Frieden?
Also es ist vielleicht mal eine entschlackte, neue Sicht auf die Geschichte, oder? Wo entweder so auf der rassistischen Ecke kommt, oder wo man so auf der Opfer-Ecke kommt. Nein, da würde jetzt einfach mal jemand eine Kultur schildern in all ihren Facetten, in den guten und schlechten Seiten. Und auch der Kolonialismus ist jetzt nicht einfach als das böse Tier dargestellt, oder? Und es gibt so ein bisschen eine verständige, unaufdringliche Stimme, oder?
Und es ist sicher ein grosser Beitrag zu einer Aufarbeitung von einer Geschichte, wo man halt sich viele Leute dann auch nicht mehr klar sind in ihrem eigenen Land, was dann effektiv ihre Geschichte ist, denke ich mir. Also, dass es auf einer Seite sicher aufklärend ist, ist für das eigene Land und andere auch mal einen Blickwinkel für uns gibt, wo dann wirklich, wo man auch muss ernst nehmen. Also ich denke, das Buch muss man sicher ernst nehmen. Als einerseits als literarisches Werk und andererseits halt als Kultur oder als, da ist etwas. Also das ist nicht irgendwie ein paar Buschmänner, oder?
Ja, das ist schon wahr. Aber ich meine, das Buch gibt es jetzt seit über 50 Jahren und ich finde, der durchschlagende Erfolg hat es nicht gehabt, weil es sind irgendwelche Intellektuelle, die es irgendwo ausgraben und lesen und darüber diskutieren. Aber so in der breiten Masse hat doch die afrikanische Kultur jetzt da in Europa wirklich einfach wie kein Ohr. Was wissen wir denn schon? Wir wissen ja gar nichts. Also, wir haben die Schule mal, Kolonialismus wird mal behandelt, aber so, ich denke, was jetzt da in dem Buch für Ritual geschildert werden, ich meine, mein Gott, es ist völlig neu, noch nie gelesen, noch nie gehört gewesen. Und ich finde, das ist also, von dem her, damit wirklich eine gegenseitige Annäherung besser oder wirklich friedensfördernd kann stattfinden, denke ich, müsste schon noch einiges passieren bei uns. Also müsste schon noch einiges kommen, damit wir irgendwie da den Einblick
ja,
bekommen.
Und vom Kleinen her kannst du sagen, dass die Leute mal offen zugehen. Und hey, also ich habe jetzt ich habe einen Schüler, der aus Afrika kommt. Und das ist ein guter Typ und ein fröhlicher Typ. Und wenn man so direkt auf die Leute zugeht, oder? Es geht immer um Personen, aber da kann man irgendwie, kommt man viel mit, über das irgendwie viel, auf andere Leute zugeht. Das ist etwas, wo man schon als Einzelnen viel kann profitieren und einen kleinen Schritt tun.
Gut, das wäre jetzt ein schönes Schlussstatement. Merci, dass ihr zugelassen habt. Am Schluss gibt es jetzt nochmal einen Song von Hugo Masakele und ich empfehle das Buch durch allen, die eine Affinität haben zu Afrika oder eine, und entwickeln.